Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Geschichte der Abderiten, 12. Kapitel. Demokritus zieht sich weiter von Abdera zurück. Wie er sich in seiner Einsamkeit beschäftigt? Er kömmt bei den Abderiten in den Verdacht, dass er Zauberkünste treibe. Und ein Experiment, das er bei dieser Gelegenheit mit den abderitischen Damen macht und wie es abgelaufen ist. Bei dem allen war Demokritus ein Menschenfreund in der echtesten Bedeutung des Worts. Denn er meinte es gut mit der Menschheit und freute sich über nichts so sehr, als wenn er irgendetwas Böses verhüten oder etwas Gutes tun, veranlassen oder befördern konnte. Und wiewohl er glaubte, dass der Charakter eines Weltbürgers Verhältnisse in sich schließe, denen im Kollisionsfall alle anderen weichen müssten, so hielt er sich doch darum nicht weniger verbunden als ein Bürger von Abdera, an dem Zustande seines Vaterlandes Anteil zu nehmen und so viel er könnte, zu dessen Verbesserung beizutragen. Allein da man nur insofern Gutes tun kann, als das Subjekt dessen fähig ist, so fand er sein Vermögen durch die unzähligen Hindernisse, die ihm die Abderiten entgegensetzten, in so enge Grenzen eingeschlossen, dass er Ursache zu haben glaubte, sich als eine der entbehrlichsten Personen in dieser kleinen Republik anzusehen. Was sie am nötigsten haben, dachte er, und das Beste, was ich an ihnen tun könnte, wäre, sie klug zu machen. Aber die Abderiten sind freie Leute. Wenn sie nun nicht klug sein wollen, wer kann sie nötigen? Da er also bei so bewandten Umständen wenig oder nichts für die Abderiten als Abderiten tun konnte, glaubte er hinlänglich gerechtfertigt zu sein, wenn er wenigstens seine eigene Person in Sicherheit zu bringen suchte und einen so großen Teil als immer möglich von derjenigen Zeit rettete, die er der Erfüllung seiner weltbürgerlichen Pflichten schuldig zu sein vermeinte. Weil nun seine bisherige Freistätte entweder nicht weit genug von Abdera entfernt war oder wegen ihrer Lage und anderer Bequemlichkeiten so viel Reiz für die Abderiten hatte, dass er, ungeachtet seines Aufenthalts auf dem Lande, sich doch immer mitten unter ihnen befand, so zog er sich doch etliche Stunden weiter in einen Wald, der zu seinem Gute gehörte, zurück und baute sich in die wildeste Gegend desselben ein kleines Haus, wo er die meiste Zeit in der einsamen Ruhe, die das eigene Element des Philosophen und des Dichters ist, dem Erforschen der Natur und der Betrachtung oblag. Einige neuere Gelehrte, ob Abderiten oder nicht, wollen wir hier unentschieden lassen, haben sich von den Beschäftigten dieses griechischen Bakons in seiner Einsamkeit wunderliche, wiewohl auf ihrer Seite sehr natürliche Begriffe gemacht. »Er arbeitet am Stein der Weisen«, sagte Borrichius, »und er fand ihn und machte Gold.« Zum Beweis davon berufte sich darauf, dass Demokritus ein Buch von Steinen und Metallen geschrieben habe. Die Abderiten, seine Zeitgenossen und Mitbürger, gingen noch weiter und ihre Vermutungen, die in abderitischen Köpfen gar bald zur Gewissheit wurden, gründeten sich auf ebenso gute Schlüsse. Als jener des Borrichius. Demokritus war von persischen Magis erzogen worden. Er war 20 Jahre in den Morgenländern herumgereist, hatte mit ägyptischen Priestern, Chaldäern, Brahmanen und Gymnosophisten Umgang gepflogen und war in allen ihren Mysterien initiiert, hatte 1000 Arkana von seinen Reisen mit sich gebracht und wusste 10.000 Dinge, wovon niemals etwas in eines Abderiten Sinn gekommen war. Machte dies alles zusammengenommen nicht den vollständigsten Beweis, dass er ein ausgelernter Meister in der Magie und allen davon abhängenden Künsten sein musste? Der ehrwürdige Pater del Rio hatte Spanien, Portugal und Algarbien auf die Hälfte eines Beweises, wie dieser ist, verbrennen lassen. Aber die guten Abderiten hatten noch nähere Beweistümer in Händen, dass ihr gelehrter Landsmann ein wenig hexen könne. Er sagte Sonnen- und Mondfinsterungen, Misswachs, Seuchen und andere zukünftige Dinge zuvor. Er hatte einem verbuhlten Mädchen aus der Hand geweissagt, dass sie zur Falle kommen und einem Ratsherrn von Abdera, dessen ganzes Leben zwischen Schlafen und Schmausen geteilt war, dass er an einer Unverdaulichkeit sterben würde. Und beides war genau eingetroffen. Außerdem hatte man Bücher mit wunderlichen Zeichen in seinem Kabinette gesehen. Man hatte ihn bei allerlei vermutlich magischen Operationen mit Blut von Vögeln und Tieren angetroffen. Man hatte ihn verdächtige Kräuter kochen gesehen. Und einige junge Leute wollten ihn sogar in später Nacht bei sehr blassem Mondschein zwischen Gräbern sitzend überschlichen haben. Um ihn zu schrecken, haben wir ihn die scheußlichsten Larven verkleidet, sagten sie. Hörner, Ziegenfüße, Drachenschwänze, nichts fehlte uns, um leibhaftige Feldteufel und Nachtgespenster vorzustellen. Wir bliesen sogar Rauch aus Nasen und Ohren und machten es so arg um ihn herum, dass ein Herkules vor Schrecken hätte zum Weibe werden mögen. Aber Demokritus achtete unser nicht, und da wir es ihm endlich zu lange machten, sagte er bloß: Nun wird das Kinderspiel noch lange währen. Da sieht man augenscheinlich, sagten die Abderiten, dass es nicht recht richtig mit ihm ist. Geister sind nichts Neues für ihn. Er muss wohl wissen, wie er mit ihnen steht. Er ist ein Zauberer. Nichts kann gewisser sein, sagte der Priester Strobilus. Wir müssen ein wenig besser auf ihn Acht geben. Man muss gestehen, dass Demokritus entweder aus Unvorsichtigkeit oder, welches eigentlich glaublicher ist, weil er sich wenig aus der Meinung seiner Landsleute machte, zu diesen und anderen bösen Gerüchten einige Gelegenheiten gab. Man konnte in der Tat nicht lange unter den Abderiten leben, ohne in Versuchung zu geraten, ihnen etwas anzuheften. Ihr Vorwitz und ihre Leichtgläubigkeit auf der einen Seite und die hohe Einbildung, die sie sich von ihrer eigenen Scharfsinnigkeit machten, auf der anderen, forderten einen gleichsam heraus. Und überdies war auch sonst kein Mittel, sich für die Langeweile, die man bei ihnen hatte, zu entschädigen. Demokritus befand sich nicht selten in diesem Falle. Und da die Abderiten albern genug waren, alles, was er ihnen ironischerweise sagte, im buchstäblichen Sinne zu nehmen, so entstunden daher die vielen ungereimten Meinungen und Märchen, die auf seine Rechnung in der Welt herumliefen und noch viele Jahrhunderte nach seinem Tode von anderen Abderiten für bares Geld angenommen oder wenigstens ihm selbst unbilligerweise zur Last gelegt wurden. Demokritus hatte sich unter anderem auch mit der Physiognomie abgegeben und teils aus seinen eigenen Beobachtungen, teils aus dem, was ihm andere von den ihrigen mitgeteilt, sich eine Theorie davon gemacht, was deren Gebrauch, sehr vernünftig, wie uns übrigens deucht, urteilte, dass es damit ebenso wie mit der Theorie der poetischen oder irgendeiner anderen Kunst beschaffen sei. Denn, so wie noch kein anderer, durch die bloße Wissenschaft der Regeln ein guter Dichter oder Künstler geworden sei und nur derjenige, welchen angeborenes Genie, emsiges Studium, hartnäckiger Fleiß und lange Übung zum Dichter oder Künstler gemacht, geschickt sei, die Regeln seiner Kunst recht zu verstehen und anzuwenden. So sei auch die Theorie der Kunst aus dem Äußerlichen des Menschen auf das Innerliche zu schließen, nur für Leute von großer Fertigkeit im Beobachten und auch im Unterscheiden brauchbar. Für jeden anderen hingegen eine höchst ungewisse und betrügliche Sache. Und eben darum müsse sie als eine von den geheimen Wissenschaften oder großen Mysterien der Philosophie immer nur der kleinen Zahl der Epopten vorbehalten bleiben. Diese Art von der Sache zu denken bewies, dass Demokritus kein Scharlatan war, aber den Abderiten bewies sie bloß, dass er ein Geheimnis aus seiner Wissenschaft mache. Daher ließen sie nicht ab, ihn, so oft sich die Rede davon gab, zu necken und zu plagen, dass er ihnen etwas davon entdecken solle. Besonders drückte dieser Vorwitz die Abderitinnen. Sie wollten von ihm wissen, an was für äußerlichen Merkmalen ein getreuer Liebhaber zu erkennen sei. Ob Milon von Crotona eine sehr große Nase gehabt habe, ob eine blasse Farbe ein notwendiges Zeichen eines Verliebten sei. Und 100 Fragen dieser Art, mit denen sie seine Geduld so sehr ermüdeten, dass er endlich, um ihrer loszuwerden, auf den Einfall kam, sie ein wenig zu erschrecken. Aber das haben sie sich wohl nicht vorgestellt, sagte Demokritus, dass die Jungfernschaft ein unbetrügliches Merkzeichen in den Augen haben könnte.
In den Augen? Riefen die Abderitin. Oh, das ist nicht möglich. Warum just in den Augen?
Es ist nicht anders, versetzte Demokritus. Und was Sie mir gewiss glauben können, ist, dass mir dieses Merkmal schon öfters von den Geheimnissen junger und alter Schönheiten mehr entdeckt hat, als diese Lust gehabt haben würden, mir von freien Stücken anzuvertrauen. Der zuversichtliche Ton, womit er dies sagte, verursachte einige Entfärbungen. Wiewohl die Abderitinnen, die in allen Fällen, wo es auf die gemeine Sicherheit ihres Geschlechts ankam, einander getreulich beizustehen pflegten, sie mit großer Hitze darauf bestunden, dass ein vorgebliches Geheimnis eine Chimäre sei. Sie nötigen mich durch ihren Unglauben, dass ich ihnen noch mehr sagen muss, fuhr der Philosoph fort. Die Natur ist voll solcher Geheimnisse, meine schönen Damen. Und wofür soll ich auch, wenn es sich der Mühe nicht verlohnte, bis nach Äthiopien und Indien gewandert sein? Die Gymnosophisten, deren Weiber, wie Sie wissen, nackend gehen, haben mir sehr artige Sachen entdeckt.
Zum Exempel, sagten die Abderitinnen,
unter anderem ein Geheimnis, welches ich, wenn ich ein Ehemann wäre, lieber nicht zu wissen wünschen würde.
Ach, nun haben wir die Ursache, warum sich Demokritus nicht verheiraten will,
rief die schöne Thryallis.
Als ob wir das nicht schon länger gewusst hätten,
sagte Salabanda,
dass es eine äthiopische Venus war, die ihn für unsere griechische so unempfindlich macht. Aber ihr Geheimnis, Demokritus, wenn man es keuschen Ohren anvertrauen darf.
Zum Beweise, dass man es darf, will ich es den Ohren aller gegenwärtigen Schönen anvertrauen, antwortete der Naturforscher. Ich weiß ein unfehlbares Mittel, wie man machen kann, dass ein Frauenzimmer im Schlafe mit vernehmlicher Stimme alles sagt, was sie auf dem Herzen hat.
»Ach, gehen Sie«, riefen die Abderitin, »Sie wollen uns nur bange machen, aber wir lassen uns nicht so leicht erschrecken.«
»Wer wird denn auch an Erschrecken denken«, sagte Demokritus, »wenn von einem Mittel die Rede ist, wodurch einer jeden ehrlichen Frau Gelegenheit gegeben wird, zu zeigen, dass sie keine Geheimnisse hat, die ihr Mann nicht wissen dürfte.«
Wüsstet ihr Mittel auch bei Unverheirateten?«
fragte eine Abderitin, die weder jung noch reizend genug zu sein schien, um eine solche Frage zu tun. »Es wirkt vom 10. Jahr bis zum 80., erwidert Demokritus, ohne Beziehung auf irgendeinen anderen Umstand, worin sich ein Frauenzimmer befinden kann.«
Die Sache fing an, ernsthaft zu werden.
»Aber Sie scherzen nur, Demokritus«, sprach die Gemahlin eines Thesmoteten, »nicht ohne eine geheime Furcht, des Gegenteils versichert zu werden. Wollen Sie eine Probe machen, Lysistrata?«
»Die Probe? Warum nicht? Vorausbedungen, dass nichts Magisches dazu gebraucht wird, denn mit Hilfe ihrer Talismane und Geister können sie eine arme Frau sagen machen, was sie wollen.«
»Es haben weder Geister noch Talismane damit zu tun. Alles geht natürlich zu. Das Mittel, das ich gebrauche, ist die simpelste Sache von der Welt.« Die Damen fingen an, bei allen Grimassen von Herzhaftigkeit, wozu sie sich zu zwingen suchten, eine Unruhe zu verraten, die den Philosophen sehr belustigte.
»Wenn man nicht wüsste, dass Sie ein Spötter sind, der die ganze Welt zum Besten hat. Ja, aber darf man fragen, worin Ihr Mittel besteht?«
»Wie ich Ihnen sagte, die natürlichste Sache der Welt. Ein ganz kleines, unschädliches Ding, einem schlafenden Frauenzimmer aufs Herzgrübchen gelegt, das ist das Geheimnis. Aber es tut Wunder. Dies können Sie mir glauben.«
»Es macht Reden, solange noch im innersten Winkel des Herzens was zu entdecken ist. Unter 7 Frauenzimmern, die sich in der Gesellschaft befanden, war nur eine, deren Miene und Gebärde unverändert die Nämliche blieb wie vorher. Man wird denken, sie sei alt oder hässlich oder gar tugendhaft gewesen, aber nichts von all diesem. Sie war nur taub.«
»Wenn Sie wollen, dass Sie ihn glauben sollen, Demokritus, so nennen Sie Ihr Mittel.«
»Ich will es dem Gemahl der schönen Tyrallis ins Ohr sagen«, sprach der boshafte Naturkünder. Der Gemahl der schönen Tyrallis war, ohne blind zu sein, so glücklich, als Hagedorn einen Blinden schätzt, dessen Gemahlin schön ist. Er hatte immer gute Gesellschaft und wenigstens, was man zu Abdera so nannte, in seinem Hause. Der gute Mann glaubte, man finde so viel Vergnügen an seinem Umgang und an den Versen, die er seinen Besuchern vorzulesen pflegte. In der Tat hatte er das Talent, die schlechten Verse, die er machte, nicht übel zu lesen. Und weil er mit vieler Begeisterung las, so ward er nicht gewahr, dass seine Zuhörer, statt auf seine Verse Acht zu geben, mit der schönen Tyrallis liebäugelten. Kurz, der Ratsherr Smidax war ein Mann, der eine viel zu gute Meinung von sich selbst hatte, um von der Tugend seiner Gemahlin eine schlimme zu hegen. Er bedachte sich also keinen Augenblick, dem Geheimnis des Demokritus sein Ohr darzubieten.
»Es ist weiter nichts«, flüsterte eben der Philosoph ins Ohr, »als die Zunge eines lebendigen Frosches, die man einer schlafenden Dame auf die linke Brust legen muss. Aber Sie müssen sich beim Ausreißen wohl in Acht nehmen, dass Sie nichts von den daran hängenden Teilen mitnehmen. Und der Frosch muss wieder ins Wasser gesetzt werden.«
»Das Mittel mag nicht übel sein«, sagte Smidax leise. »Nur schade, dass es ein wenig bedenklich ist. Was würde der Priester Strobilus dazu sagen?«
»Sorgen Sie sich nicht dafür«, versetzte Demokritus. »Ein Frosch ist doch keine Diana. Der Priester Strobilus mag sagen, was er will. Und zudem geht es dem Frosche ja nicht ans Leben.«
»Ich darf es also weitergeben?« fragte Smilax.
»Von Herzen gern, und alle Mannspersonen in der Gesellschaft dürfen es wissen, und ein jeder mag es ungescheut allen seinen Bekannten entdecken, nur mit der Bedingung, dass es keiner weder seiner Frau noch seiner Geliebten widersage.«
Die guten Abderitinnen wussten nicht, was sie von der Sache glauben sollten. Unmöglich schien sie ihnen nicht. Und was sollte auch Abderiten unmöglich scheinen? Ihre gegenwärtigen Männer und Liebhaber waren nicht viel ruhiger. Jeder setzte sich heimlich vor, das Mittel ohne Aufschub zu probieren und versuche dadurch gelehrter zu werden, als er wünschte, sagte Tyrallis zu ihrem Gemahl, indem sie ihn freundlich auf die Backen klopfte.
Du kennst mich zu gut, um einer solchen Probe nötig zu haben.
Der Meinige sollte sich sowas einfallen lassen, sagte Lagiska. Eine Probe setzt Zweifel voraus, und ein Mann, der an der Tugend seiner Frau zweifelt,
ist ein Mann, der Gefahr läuft, seine Zweifel in Gewissheit verwandelt zu sehen, setzte Demokritus hinzu, da er sah, dass sie anhielt. Was wollten Sie doch sagen, schöne Lagiska?
Sie sind ein Weiberfeind, Demokritus, riefen die Abderitinnen allzumal. Aber vergessen Sie nicht, dass wir in Thrazien sind, und hüten Sie sich vor dem Schicksal des Orpheus.
Wiewohl dies im Scherz gesagt wurde, so war doch Ernst dabei. Natürlicherweise lässt man sich nicht gerne ohne Not schlaflose Nächte machen. Eine Absicht, von welcher wir den Philosophen umso weniger freisprechen können, der die Folgen seines Einfalles notwendig voraussehen musste. Wirklich gab diese Sache den sieben Damen so viel zu denken, dass sie die ganze Nacht kein Auge zutaten. Und da das vorgebliche Geheimnis des Demokritus den folgenden Tag in ganz Abdera herumlief, so verursachte er dadurch etliche Nächte hintereinander eine allgemeine Schlaflosigkeit. Indessen brachten die Weiber bei Tage wieder ein, was ihnen bei Nacht abging. Und weil verschiedene sich nicht einfallen ließen, dass man ihnen das Arcanum, wenn sie untertags schliefen, ebenso gut applizieren könne als bei Nacht und daher ihr Schlafzimmer zu verriegeln vergaßen, so bekamen die Männer unverhofft Gelegenheit, von ihren Froschzungen Gebrauch zu machen. Lysistrata und Tryallis und einige andere, die am meisten dabei zu wagen hatten, waren die ersten, an denen die Probe mit demjenigen Erfolg, den man leicht voraussehen kann, gemacht wurde. Aber eben dies stellte in kurzem die Ruhe in Abdera wieder her. Die Männer dieser Damen, nachdem sie das Mittel zwei- oder dreimal ohne Erfolg gebraucht hatten, kamen in vollem Sprunge zu unserem Philosophen gelaufen, um sich zu erkundigen, was dies denn zu bedeuten hätte. So, rief er ihnen entgegen, hat die Froschzunge ihre Wirkung getan? Haben ihre Weiber gebeichtet?
Kein Wort, keine Silbe,
sagten die Abderiten. Desto besser, rief Demokritus, triumphieren Sie darüber, wenn eine schlafende Frau mit einer Froschzunge auf dem Herzen nichts sagt, so ist es ein Zeichen, dass sie nichts zu sagen hat. Ich wünsche Ihnen Glück, meine Herren. Jeder von Ihnen kann sich rühmen, dass er den Phönix der Weiber in seinem Hause besitzt. Wer war glücklicher als unsere Abderiten? Sie liefen so schnell, als sie gekommen waren, wieder zurück, fielen ihren erstaunten Weibern um den Hals, erstickten sie mit Küssen und Umarmungen und bekannten nun freiwillig, was sie getan hatten, um sich von der Tugend ihrer Hälften, wiewohl wir davon schon gewiss waren, sagten sie natürlich, noch gewisser zu machen. Die guten Weiber wussten nicht, ob sie ihren Sinnen glauben sollten. Aber wiewohl sie Abderitinnen waren, hatten sie doch Verstand genug, sich auf der Stelle zu fassen und ihren Männern ein so unzärtliches Misstrauen als dasjenige war, dessen sie sich selbst anklagten, nachdrücklich zu verweisen. Einige trieben die Sache bis zu Tränen, aber alle hatten Mühe, die Freude zu verbergen, die ihnen eine so unverhoffte Bestätigung ihrer Tugend verursachte. Und wiewohl sie der Anständigkeit wegen auf den Demokritus schmälen müssten, so war doch keine, die ihn nicht dafür hätte umarmen mögen, dass er ihnen einen so guten Dienst geleistet hatte. Freilich war dies nicht, was er gewollt hatte.
Aber die Folgen dieses einzigen unschuldigen Scherzes mochten ihn lehren, dass man mit Abderiten nicht behutsam genug scherzen kann. Indessen, wie alle Dinge dieser Welt mehr als eine Seite haben, so fand sich auch, dass aus dem Übel, welches dieser Philosoph den Abderiten wider seine Absicht zugefügt hatte, gleichwohl mehr Gutes entsprang, als man vermutlich hätte erwarten können, wenn die Froschzungen gewirkt hätten. Die Männer machten die Weiber durch ihre unbegrenzte Sicherheit und die Weiber die Männer durch ihre Gefälligkeit und gute Laune glücklich. Nirgends in der Welt sah man zufriedenere Ehen als in Abdera. Und bei all dem waren die Stirnen der Abderiten so glatt und die Ohren und Zungen der Abderitinnen so keusch als die von anderen Leuten. Sie hörten Geschichte der Abderiten. 12. Kapitel. Demokritus zieht sich weiter von Abdera zurück. Wie er sich in seiner Einsamkeit beschäftigt? Er kömmt bei den Abderiten in den Verdacht, dass er Zauberkünste treibe. Und ein Experiment, das er bei dieser Gelegenheit mit den abderitischen Damen macht und wie es abgelaufen ist. Sprecher Uwe Kulnig.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.